Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZP Unplugged, hör mal, wer da denkt, dem Podcast von Zukunft Personal, in dem wir einen ungeschönten Blick auf und hinter die Kulissen von der Arbeitswelt von morgen werfen. Es geht um Trends, Herausforderungen und vor allem um Meinungen, die vielleicht manchmal kritisch, vielleicht auch mal kontrovers, aber vor allem immer persönlich sind. Heute spreche ich über ein Thema, das geht an die Schnittstelle von HR, Tech und Innovation. Es geht nämlich um People Product und künstliche Intelligenz. Also sprich, wie können Unternehmen HR-Arbeit produktiv gestalten oder produktorientiert denken? Welche Rolle spielt KI dabei? Und genau zu dem Thema habe ich eine tolle Gästin mir eingeladen. Sie ist Founder und CEO von Biobi, Host vom Podcast HR Weekly, also sozusagen eine Kollegin, Kolumnistin bei der Personalwirtschaft und vor allem auch eine gefragte Speakerin im Bereich People Analytics. Herzlich willkommen, Katharina. Ja, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, danke für die Einladung und euer süßes Häuschen heute.
Ja, man muss dazu sagen, wir sind hier live bei der Zukunft Personal Europe in meinem kleinen Tiny Space sozusagen. Darf ich dich hier einmal mit Fragen durchlöchern? Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Kleine Tradition bei uns, es gibt immer so drei schnelle Fragen am Anfang. Gar nicht lange drüber nachdenken, sind entweder oder Fragen. Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Datenanalyse oder Bauchgefühl?
Datenanalyse. Aber nice try.
KI-Assistent im Alltag, ja oder nein?
Ja.
Welchen?
Ganz viel ChatGPT, aber ich mache auch mehr und mehr mit Claude. Gerade auch im Bereich Development nutzen wir sehr viel mit Claude.
Lieber experimentieren oder perfektionieren?
Experimentieren.
Sehr schön.
Die haben mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Schön.
Wir feiern in diesem Jahr 25 Jahre Zukunft Personal unter dem Motto Time for New Beginnings. Das heißt, wir möchten nicht zurückblicken, sondern einfach nach vorne in eine Arbeitswelt, die stetig im Wandel ist, die sich in einem Umbruch befindet. Was bedeutet denn für dich Time for New Beginnings?
Ist eine sehr schöne Frage. Also ich verbinde Time for New Beginnings immer mit Chancen, muss ich sagen. Also weil es irgendwie sehr viel Umbrüche gibt und viel Veränderungen. Und ich finde, überall dort, wo Veränderungen stattfindet, kann auch ganz viel neue Chance entstehen. Und wenn man sich jetzt mal so den HR, People and Culture Sektor anschaut, dann bestätigt mich das nur, dass da gerade so viel passiert, sei es irgendwie in der technologischen Entwicklung, aber auch in der Entwicklung rund um den Arbeitsmarkt, wenn wir uns anschauen, wie sich KI mehr und mehr entwickelt und was das auch für moderne Firmen heute bedeutet. Ja. Also da sehe ich sehr, sehr, sehr viel neue Chancen für HR, die ich hoffe, dass die ergriffen werden.
Ich glaube, auf die ein oder andere gehen wir bestimmt gleich noch ein. Ich habe es ja zum Einstieg schon gesagt, ich möchte mit dir über das Thema People Product sozusagen sprechen. Ja. Du sprichst ja oft davon, dass HR eben als People Product zu verstehen ist. Was bedeutet denn dieser Ansatz und warum brauchen wir vielleicht auch diese neue Denkweise?
Also ich finde, das Interessante an dem People Product Management, wie ich so schön sage, ist, dass wir die Art und Weise, wie HR bisher agiert in einem Unternehmen, dadurch mal ein bisschen hinterfragen. Also bisher ist mein Einblick, auch wenn ich so an meine ganzen Gespräche im HR Weekly denke und es sind jetzt wirklich auch ein paar hunderte mittlerweile schon gewesen, dann höre ich von HR-Führungskräften seit den fast 3 Jahren, die ich jetzt mache, eigentlich immer noch und immer wieder das Gleiche. Und zwar zum einen, HR wird als Kostenträger gesehen in der Organisation und das andere, HR wird als Dienstleister gesehen. Also ne, immer dann, wenn alles läuft und die Payroll in Ordnung ist und es gibt keine Konflikte und all das mit den Leuten läuft schon so, dann ist alles fein.
Ja.
Aber sobald irgendwas so ein bisschen ins Wanken gerät, klopfen alle bei HR an und wollen, dass sie es schnell lösen.
Ja, klar.
Und das ist ja auch mit einer der größten Frustrationspunkte, ne? Weil als größter Kostentreiber bin ich vielleicht auch in einer Funktion, wo ich weniger Budget bekomme. Als Dienstleister bin ich halt immer in diesem operativen, in diesem, wie sie immer so schön sagen, Brände-Löschen-Modus. Und dann fehlt so ein bisschen so dieser Step hin zu der Strategie.
Ja.
Und genau bei dem Punkt, also wenn wir über, wie kann HR eigentlich strategischer auch agieren in der Organisation sprechen, dann sind wir bei dem Thema People Products. Weil wir schon sehen, dass mehr und mehr so ein Shift hin zu HR arbeitet, wie ein Produktteam sich entwickelt. Weil Produktteams zum einen natürlich sehr viel mit Daten arbeiten, das ist das Erste, weil sie halt nichts einfach so dem Zufall auch überlassen, weil es viel zu teuer wäre, ne? Und da sehe ich, aber können wir gerne auch nochmal so im Detail drauf eingehen, so ein paar wichtige Kategorien, wo HR sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut neu platzieren kann, aber auch hier und da sicherlich neue Fähigkeiten und Tools braucht.
Kannst du vielleicht nochmal sagen, so welche Unterschiede es denn so zu den klassischen HR-Strukturen eben hat?
Also ich finde, wenn man sich jetzt mal so ein Produktteam anschaut, ich würde es mal so beschreiben, weil ich finde, dann kann man sehr gut adaptieren, dann haben wir ja im Produkt auch ein Team, meistens Marketing und Sales, die sorgen dafür, dass Kunden gewonnen werden.
Im Bestfall schon,
im besten Fall schon. So, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Halle wir uns jetzt hier befinden, aber ich war gerade in der Recruiting-Halle. Ja. Nichts anderes machen ja Recruiterinnen und Recruiter auch.
Ja.
Die sind dafür da, die besten Leute zu finden, die in der Firma arbeiten und dort auch dann möglichst lange bleiben. Und wenn ich rede von möglichst lange bleiben, dann ist das quasi das, was viel People Operations oder auch Business Partner machen, was halt dann zum Beispiel innerhalb eines Produktteams die Customer Success Manager und Managerinnen machen.
Ja.
Also wir können eigentlich an jeder Stelle des sogenannten Employee Life Circles, das ist ja auch das Schöne, ich meine, eigentlich kommt ja dieses Employee Life Circle kommt ja auch aus dem Marketing. Wir haben eigentlich den Customer Lifetime oder den Customer Life Circle und die Customer Lifetime Value. Also wie viele Kunden kommen rein, wie oft kaufen sie und wie zufrieden sind sie. Und dieses Konzept wurde ja im HR adaptiert mit dem Employee Life Circle. Und der Employee Life Circle hat genauso unterschiedliche Stages, wie es halt im Produkt auch gibt. Und deswegen glaube ich noch nicht mal unbedingt, dass es krasse Unterschiede gibt, sondern ich glaube eher, wie die Funktion gesehen werden sollte, ist halt relevanter. Also habe ich, wenn ich ein spezialisiertes Team habe, wie zum Beispiel Recruiting, Business Partner, Payroll, People Operations, dann habe ich ja automatisch auch schon irgendwie die Struktur, die dafür zuständig ist, die besten Talente zu gewinnen, sie auszubilden und weiterzuentwickeln und lange zu halten. Ich glaube, es ist halt nur so ein bisschen auch einfach das Mindset, was vielleicht auch noch so ein bisschen fehlt und die kleinen Feinheiten in der Art und Weise, wie man denn arbeitet, um wirklich auch People Products zu entwickeln.
Ja, was würdest du denn sagen, wo liegen da denn die größten Chancen für Unternehmen?
Also vor allen Dingen darin, dass ich sage, ein Unternehmen hat immer zwei Produkte. Und ein Produkt, wie wir gerade schon gesagt haben, geht an die Kunden da draußen oder auch unterschiedliche Produkte. Und dann gibt es noch die Produkte an die Mitarbeitenden. Und wenn wir uns heute mal anschauen, wie individualisiert alles wird und wie hoch auch die Ansprüche von Mitarbeitern innerhalb der Organisation werden, dann ist ein Vorteil vor allen Dingen, dass HR sich in einer Rolle befinden kann, die immer bessere Angebote auch an die Mitarbeitenden anträgt oder auch entwickelt oder auch iteriert. Und ich finde gerade der Begriff Iteration ist hier ein sehr, sehr interessanter, weil das ist etwas, was HR in den letzten Jahren jetzt vielleicht nicht unbedingt so im Mindset drin hat, wenn ich mir mal anschaue, wie ein HR-Team eigentlich ein Angebot in die Organisation getragen hat oder auch heute noch vielleicht tut, dann ist es meistens mit, wir müssen hier was machen, sei es ein Health Provider, sei es irgendwie ein toller Benefit-Angebot, sei es ein Coaching, ein Workshop, whatsoever.
Ja.
Und dann wird es gleich bis ins kleinste Detail perfekt, in Anführungsstrichen, entwickelt und dann an die Organisation ausgetragen. Und dann passiert häufig Folgendes. Das, was die Mitarbeitenden eigentlich gesagt haben, was sie wollen, was HR denn entwickelt hat, wird dann doch gar nicht genutzt.
Ja,
so, und das ist natürlich auch eine Sache, die zum Beispiel in einem Produktteam richtig, richtig Geld kostet. Und by the way, im HR übrigens auch.
Ja.
Und dieses iterative Denken, dass man halt schnell testet, schnell durch Umfragen und Daten Ergebnisse zieht, um dann Step für Step ein Produkt zu entwickeln, was dann irgendwann gelauncht wird. Das ist sehr, sehr klassisch aus dem Produkt. Und da sehe ich auch eine große Chance für Unternehmen, dass sie da einfach schneller, besser, iterativer Produkte an die Mitarbeitenden entwickeln.
Ja, du hast gerade schon das Stichwort Daten gegeben. Ich weiß ja, du magst Daten sehr gerne.
Ich liebe aber Daten.
Aber auch People Product setzt eben auf das Thema Daten. Wie können denn Unternehmen People Analytics sinnvoll nutzen, um Entscheidungen fundiert zu treffen?
Ja, also da gibt es, wie du dir vorstellen kannst, entlang des Employee Life Circles jede Menge Potenzial. aber lass uns mal vielleicht mit einem Beispiel reingehen, was ich sehr gerne mag, weil ich sehe da einen sehr großen Business Impact für HR. Wenn ich im Business Impact sage, dann meine ich, das ist eine Chance für HR zu zeigen, dass sie auch Kosten reduzieren können oder einsparen können. Und zwar das ganze Thema krankheitsbedingte Abwesenheiten.
Mhm.
Ich erzähle jetzt keine News, wenn ich sage, krankheitsbedingte Abwesenheiten kosten Unternehmen teilweise Millionen, je nachdem, wie groß die Organisation ist. Aber die Frage ist natürlich immer, wie können die Maßnahmen und Produkte von HR dafür sorgen, dass diese krankheitsbedingten Abwesenheiten auch reduziert werden?
Ja.
Und was ich heute viel sehe, ist, wie werden denn Abwesenheiten ganz klassisch in die Organisation getragen von HR. In der Regel in einem Monthly Reporting mit, das ist irgendwie unsere Krankheitsquote gerade. Das ist eine Kennzahl. Das können 3% sein, können aber auch 9% sein. Am Ende reportet das HR und dann heißt es, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht?
Ja.
Wir wissen wenig durch diese Kennzahl.
Ja, klar.
Obwohl eigentlich hinter diesem ganzen Thema Abwesenheiten oder auch krankheitsbedingte Abwesenheiten sehr, sehr viel Informationen schlummern. Und da finde ich es ganz, ganz spannend zu sagen, wir schauen uns überhaupt erstmal an, um wen geht es hier eigentlich? Weil Gesundheitsangebote sind super individuell.
Mhm.
Also wenn wir mal alleine nur uns eine Alterskohorte anschauen, dann werden wir in unserer Generation ganz andere Gesundheitsangebote benötigen, als vielleicht die Generation irgendwie 50, 60 plus.
Absolut.
Ne? Und da fängt es ja schon an.
Ja.
Also in der Regel wird ein Gesundheitsangebot dann ausgerollt oder man probiert irgendwie alle Gesundheitsangebote anzubieten, damit jeder sich das nehmen kann, was er möchte. Aber es ist halt nicht auf Grundlage von Daten entstanden. Und mit People Analytics können Unternehmen halt sehr gut nachvollziehen, um wen handelt es sich eigentlich erstmal.
Ja.
Um was für eine Abteilung, um was für eine Alterskohorte, um was für eine Joblevel handelt es sich. Sind das jetzt irgendwie Führungskräfte, die da betroffen sind? Sind es vielleicht unsere Werkstudierenden, was auch immer?
Ja.
Und aber zum Beispiel auch Geschlecht. Weil das ist auch nochmal eine Sache, die super interessant ist. Gesundheit für Frauen ist was anderes als Gesundheit für Männer.
Absolut.
Und auch so die Themen, die da halt mit einfließen. Und da kann People Analytics super bei helfen, erstmal zu sagen, wir fangen mal mit einer Zielgruppenanalyse an.
Ja.
Weil ich glaube, dass es kein oder zumindest kein gutes Marketing-Team da draußen gibt, was eine Kampagne schalten würde, ohne davor eine Zielgruppenanalyse gemacht zu haben.
Schwierig wahrscheinlich, ja.
Und das ist das, was
ich meine. Kann ich natürlich das Geld auch, keine Ahnung, wohin
pfeffern,
ne?
Exakt, genau. Und das ist genau das Gleiche, was halt im HR auch passieren muss. Wir müssen erstmal wissen, von wem wir sprechen, um dann Angebote zu entwickeln.
Naja, vor allem ist es ja auch so, dass dann auf lange Sicht gesehen, ne, wenn ich dann diese Analyse gemacht habe und genau weiß, das brauche ich, wie auch immer, ist es ja auch dann eine Maßnahme, um halt auch wieder kosteneffizient zu arbeiten.
Genau.
Na, weil, ne, wie du gesagt hast, kein Marketing-Team würde jetzt irgendeine Kampagne starten ins Blaue hinein. Aber da ist es ja, läuft es ja im Endeffekt genauso. Also wenn ich weiß, okay, das ist das Bedürfnis der Mitarbeiter in der und der Alterskohorte, dann kann ich das ja auch ganz zielgenau darauf abstimmen.
Absolut. Und du kannst halt auch dir anschauen, von was für Mustern sprechen wir eigentlich. Also reden wir hier von einer klassischen Montag- und Freitagabwesenheit mit Krankheitstagen?
Ja.
Oder sind es wirklich ernstzunehmende Themen, dass wir nicht nur entlang der Saisonalität von gewissen Krankheits Fluten, die es ja irgendwie auch immer gibt, halt wirklich eine Trend, also eine Steigerung auch sehe. Ne?
Ja.
Also diese Kombination wirklich aus der Zielgruppenanalyse, aus der Musteranalyse und das ist dann der letzte Punkt, aus der Risikoanalyse. Weil, habe ich am Anfang gerade schon gesagt, die Auswirkungen von Krankheit in einem Unternehmen kostet richtig Geld. Und ich kenne kaum Unternehmen, die heute schon wirklich wissen, wie viel eigentlich.
Ja.
Und das ist ja immer, gerade wenn wir darüber sprechen, wie muss sowas eigentlich auch gepitcht werden, weil auch das ist Teil von People Product Management. HR muss verdammt, also wirklich muss wesentlich besser darin werden zu pitchen.
Ja.
Aktuell reported HR. Das, was ich meinte, ne? Du hast monatlich ein paar Kennzahlen und das wird dann an den CFO, im besten Fall an den CEO reported. Aber der Pitch dahinter ist ja wesentlich relevanter, um wirklich zu sagen, das passiert, das sind die Gründe, das sind die Thesen, das sind die Maßnahmen und das ist übrigens das Budget, was ich dafür brauche.
Ja.
Und da muss noch viel passieren, aber ich sehe auch ganz viel Entwicklung dahin schon gehend, gerade bei größeren Unternehmen.
Aber würdest du sagen, dass gerade dieses Thema vielleicht auch mit dem Pitch oder dem Reporting, das ist, wo du auch immer mal wieder so als Stolperfalle auch erlebst, wenn du im Gespräch mit Unternehmen bist?
Was meinst du genau mit Stolperfalle? Jetzt für die HRler oder?
Ja, eben halt auch für das ganze Thema People Product. Also welche typischen Stolperfallen gibt es sozusagen vielleicht auch bei der Etablierung davon oder bei einer Umstellung mehr in diese Richtung?
Also ich kann am besten von der Datenseite sprechen, da kenne ich mich am besten mit aus, deswegen würde ich es darauf beschränken. Also was ich schon immer noch viel sehe, ist, dass, also ich sag mal so, wir haben auch in der Entwicklung von Biobi natürlich immer, arbeiten wir daran, Probleme zu lösen. Und es gibt ganz schön kategorisiert externe Probleme und es gibt interne Probleme. Externe Probleme sind in dem Fall ganz klassisch. HR hat sehr, sehr viele Datensilos. Vieles von den Datenanalysen passiert manuell und so ein HR-Team geht teilweise in Excel-Tabellen unter.
Ja.
Externe Probleme. darauf haben wir uns auch in der Entwicklung von Biobi erstmal gestürzt. Das war das erste Jahr.
Ja.
So, turns out, das ist nicht die ganze Wahrheit. Und es löst auch vor allen Dingen nicht das ganze Problem, wenn HR strategischer Partner werden soll.
Ja.
Und dann haben wir uns mal die andere Seite angeschaut, und zwar die internen Probleme. Das, was also eigentlich in einem HR-Team gerade noch fehlt, was frustriert und so weiter. Und da sind wir auf interessante Sachen gekommen, unter anderem der Fakt, dass HR nicht unbedingt für seine Analysefähigkeiten bekannt ist.
Mhm.
Also es fehlt häufig einfach auch Analysekompetenz innerhalb eines HR-Teams. Und es fehlt auch so ein bisschen dementsprechend der Umgang mit Daten.
Ja.
Und ich glaube, und das zum Thema Stolperfalle, das ist auf jeden Fall eine Sache, dass man am Ende, nur weil man jetzt irgendwie ein paar tolle Kennzahlen auf einem Dashboard hat, hat man halt noch nicht das Problem gelöst, dass HR auf einmal strategisch wahrgenommen wird.
Ja.
Also entweder man sucht sich die passenden Tools dazu, die dir dieses Problem lösen, oder aber man muss schon auch mit Menschen arbeiten, die auch eine gewisse Professionalität innerhalb von Datenanalysen haben. Und ich glaube, hinsichtlich Stolperfalle, HR denkt sich das häufig ein bisschen leichter, als es ist.
Mhm.
Also so nach dem Motto, ich habe ja alle Daten da, so schwer kann es nicht sein.
Aber würdest du in dem Fall auch sagen oder aus deiner Erfahrung heraus, dass wenn ich so solche Themen angehe oder halt ne, diese benannten Stolperfallen halt versuche anzugehen, halt wirklich erstmal die Herausforderung oder das Angehen von innen heraus sozusagen mache, bevor ich mir dann vielleicht, ne, wie du gesagt hast, diese externen Faktoren anschaue?
Also ich finde, die internen Faktoren sind deshalb so wichtig, weil sie so ein bisschen das Mindset widerspiegeln,
ja,
was auch ein HR-Team hat. Und ich glaube, in jeder Form von wir etablieren was Neues oder wir wollen uns verändern, ist die Mindset-Arbeit immer an höchster Stelle. Also wenn ich an die ganzen Gespräche denke, die ich zum Thema Transformation geführt habe mit CHROs und HR-Führungskräften, dann sagen dir alle, die Transformation, zum Beispiel die digitale Transformation, das ist eine. Aber viel wichtiger ist es, wie wir unsere Leute abholen und wie wir sie dabei begleiten. Und nichts anderes ist es auch bei einer Einführung, dass ich sage, ein HR-Team arbeitet mehr product-driven.
Ja. Wir haben ja ein zweites Thema, was da auch mit reinspielt, nämlich künstliche Intelligenz in aller Munde, nicht mehr wegzudenken. Du hast es anfangs auch gesagt, als ich dich gefragt habe, welche KI-Tools sozusagen nutzt du. Ich glaube, heutzutage, gerade im Arbeitsbereich, kommt man da auch nicht mehr drum rum und es ist auch völlig in Ordnung. Wie ergänzt oder verstärkt denn KI den People-Product-Ansatz?
Also ich mag das total mit dem Gedanken daran zu gehen, KI ist mehr und mehr Assistant von sehr manuellen Prozessen.
Mhm.
Also ich glaube, wir könnten die Diskussion enorm groß aufbauschen.
Klar.
Im Sinne Zeit, ja. Im Sinne von, was für KI-Cases sehe ich auch im HR, weil
ja,
da wäre meine Antwort nochmal eine ganz andere. Aber es ist in allererster Linie gerade, wenn man jetzt sich das jetzt anschaut, super hilfreich, dass HR Zeit zurückgewinnt, die sie gerade mit manuellen Prozessen verbringen.
Mhm.
Und gerade wenn wir uns halt den klassischen Case rund um OpenAI, also ChatGPT anschauen, dann ist es sehr, sehr viel im Bereich Content, dann ist es sehr, sehr viel im Bereich, ich nutze KI auch als Assistant für Brainstorming beispielsweise, um halt einfach schneller zu sein in den Tätigkeiten, die ich manuell machen muss.
Ja.
Da können wir heute schon Haken hintermachen. Und
ja,
wer das heute noch nicht nutzt, verstehe ich nicht. Also
ja,
nutzt es so, wenn es irgendwelche Themen mit Datenschutz gibt, dann kann man die sehr gut intern auch klären. Also weil es gibt gute Möglichkeiten, wie man promptet auch so, dass da keine personenbezogenen Daten mit reinfallen. Da sehe ich einfach heute keine Hürden mehr.
Ja.
Oder es gibt auch interne GPTs, die Firmen selber entwickeln. Ne?
Ja.
Gerade die größere Firmen machen das so. Wenn wir uns aber jetzt die Zukunft anschauen, dann sehe ich noch nicht so viele Cases heute im KI-Bereich für HR, wie, glaube ich, gerne drüber gesprochen wird. Und ich glaube, das hat viele Gründe und Daten sind definitiv ein Grund davon.
Ja, aber siehst du da, sag ich mal, oder wo siehst du da so die größte Möglichkeit oder vielleicht sogar auch so das größte Hindernis? Also klar, Daten ist natürlich ein Thema, Datenschutz, ne, auf die Eins. Ne, aber wo sind da vielleicht auch Anwendungsfälle, wo du halt sagst, okay, das würde ich mir, oder das sehe ich, dass es vielleicht noch kommt und da muss man wirklich irgendwie sehr, sehr vorsichtig irgendwie mit sein.
Du meintest gerade das Thema Datenschutz ist auf jeden Fall ein super, super relevantes Thema. Wenn wir uns aber jetzt mal anschauen, weil das ist einfach ein Must, wenn wir uns aber mal anschauen, wie generell Daten aufbereitet werden müssen, damit man überhaupt KI nutzen kann, dann sehe ich da, um ehrlich zu sein, schon die erste Hürde. Also wir auch bei Biobi, wir haben selber auch ein Data Warehouse. Das heißt, wir müssen ja auch die Daten von unseren Kunden erstmal, ich versuche es mal einfach zu erklären, erstmal in so eine Reihenfolge bringen, dass sie, man sagt immer so schön, normalisiert sind. Weil du hast ja aus unterschiedlichen Systemen Daten, die alle anders aussehen.
Ja.
Und in so einem Data Warehouse müssen die erstmal in eine Reihenfolge gebracht werden, dass man dann sagen kann, übrigens kann ich sie jetzt nutzen, um daraus Analysen zu fahren oder eben auch um KI, also Machine Learning Modelle darauf aufzubauen.
Ja.
Und da sind viele Firmen noch überhaupt nicht, weil das, da ist das Thema Datenqualitäten ganz, ganz relevant ist.
Ja.
Also KI kann uns sehr, sehr viel abnehmen, aber sie wird uns nicht abnehmen, dass die Daten qualitativ besser werden, weil darauf basiert ja nun mal die KI.
Ja, wobei es gibt ja schon mittlerweile viele Tools, die auch das Thema Datenqualifizierung mitbringen sozusagen. Also wo du sozusagen Daten geben kannst in dem Sinn, wie gesagt, natürlich alles datenschutzkonform und der dir diese Daten einfach nochmal nachqualifiziert. Also
es gibt so, wir machen sowas auch mit Data Audits, dass wir uns wirklich anschauen, so wie ist gerade die Datenqualität.
Ja.
Aber schlussendlich, wer pflegt die Daten? Das sind die Menschen.
Klar, natürlich.
Und wenn wir darüber sprechen, dann können wir auch gleich über das nächste Thema sprechen, weil ja auch sehr viel im Recruiting über KI-Cases gesprochen wird. Und da habe ich tatsächlich, da bin ich auch jetzt nicht die Expertin, da zitiere ich jetzt hier auch einfach an der Stelle meinen Bruder, der ist bei uns, also mein Co-Gründer und CTO bei Biobi. Der hat sich mit KI und Machine Learning Modellen in seinem Studium schon auseinandergesetzt. Da haben wir alle noch gar nicht daran denken können, was kommt.
Ja.
Und mit dem habe ich meine Podcast-Aufnahme gemacht, weil wir haben häufig ja Gespräche, dass ich sage, ey, guck mal, da und da, die haben einen Case. Und dann versuche ich das von ihm so ein bisschen challengen zu lassen, wie viel Realität ist da dran und was braucht es eigentlich. Und da, wir haben über Recruiting auch gesprochen, weil ja auch so die Idee ist, wäre ja super, wenn die KI einfach den ganzen Prozess auch im von der Bewerbung einfach übernehmen kann, weil am Ende wäre es doch toll, wenn einfach die KI sich alle Bewerbungen durchliest und sagt, wer ist das beste Talent.
Ja.
Habe ich schon gehört, dass da drüber gesprochen wird, so wie macht man das, ne? Ist natürlich immer die Frage, wie viel ist der Mensch noch involviert in den Prozess, aber jetzt gehen wir mal...
Ja, und vor allem auf was für einer Basis macht die KI das natürlich auch.
Exakt.
Weil ich sage mal, das, wo ja viel auch drüber gesprochen wird, na, auch heutzutage in Sachen KI, ist ja das, was der KI natürlich fehlt und vielleicht auch Gott sei Dank fehlt, dieser Humanfaktor.
Ja.
Also natürlich kann die KI sagen so, hey, okay, das ist die Stelle, das ist der Lebenslauf, ich match das und keine Ahnung, Sarah XYZ ist jetzt die beste Kandidatin, aber vielleicht sehe ich als Person, die diese Person einstellen muss, dann irgendwie Fakten, wo ich sage... Naja, menschlich passt es halt nicht.
Das ist aber super spannend, was du gerade sagst. Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie eigentlich eine KI, die jetzt, sagen wir mal, Bewerbungen scannt und dir dann sagt, das beste Talent ist übrigens die und die Person, auf was baut denn diese KI auf? Es sind auf den bestehenden Daten aus dem Recruiting-System.
Ja.
Wer macht denn diese Daten im Recruiting-System?
Ja, im Endeffekt natürlich wieder eine Person hinten dran.
Genau. So, das heißt, das Thema Bias ist ein total relevantes.
Ja.
Also die Vorurteile.
Ja.
Und zwar die Bewussten und die Unbewussten. Und es gibt mehr Unbewusste als Bewusste.
Natürlich.
Also ganz, ganz klar. So, das heißt, wenn wir jetzt also, sagen wir mal, einen Recruiter oder eine Recruiterin haben und die Person, ich mache jetzt einfach mal ein wildes Szenario, und die Person ist für den Executive-Bereich zuständig, heißt, macht die Bewerbungsprozesse von Führungskräften und es gibt da diesen unterbewussten Bias, dass Frauen in Führungspositionen nicht so richtig sind. Ja?
Mhm.
Naja, dann trainierst du am Ende oder baust darauf halt dein Machine Learning auf. Das heißt, die KI macht nichts anderes, als zu sagen, okay, Frauen scheinen an der Position offensichtlich nicht so gut zu sein.
Ja.
Also, will sagen, es sind am Ende wir Menschen, die diese Daten pflegen und darauf bauen wir KI-Modelle auf. Das heißt, im HR sehe ich eine riesengroße Herausforderung in den Vorurteilen und den Biases, die es gibt.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass am Ende diese eine gute Möglichkeit sein kann, KI übernimmt Themen, die die Arbeit schneller machen, aber es gibt immer Menschen im Prozess, die involviert sind, um nochmal wirklich gegenzuchecken. Und das kann ich auch nur jedem raten. Also ich weiß noch, als damals die Leute angefangen haben, über ChatGPT auch Search zu betreiben, ich war teilweise schockiert, dass Menschen das einfach so für bare Münze nehmen, was da rauskommt.
Mhm.
Weil eine KI wird immer eine Antwort geben. Also bei ChatGPT wird dir nicht sagen, darauf habe ich keine Antwort. Also ich habe sogar gestern interessanterweise mit einer KI-Expertin im HR Weekly eine Podcast-Aufnahme gehabt und ich habe sie auch so über Prompting gefragt und sie meinte, im Prompting sollte, wenn man Research macht, immer auch stehen, welche Quellen sind dahinter.
Ja, natürlich.
Wenn nicht sogar auch, gib mir wirklich die richtigen Quellen, weil ich werde nochmal nachchecken.
Ja, das ist aber so witzig, dass du das sagst, weil natürlich ist es ja oft so, dass man denkt, okay, ich arbeite jetzt hier mit einer KI, das heißt, man denkt vielleicht selber weniger mit, weil man halt das Gefühl hat, die KI macht das jetzt. Aber ich glaube, es gibt halt wirklich Themen, wo man, das musst du halt nachprüfen.
Ja, ja.
So, also ich kann
aber ich sage dir, ich glaube, die Entwicklung wird dahin gehen, dass es einen Großteil von Menschen gibt, die sagen, nee, das passt, wird schon stimmen.
Weil ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja heute schon so.
Ja, ja, genau, richtig.
Also und das ist, hat ja noch nicht mal was mit KI zu tun, sondern ne, wie Thema Google, ich google was. So, dann komme ich halt auf eine XY-Seite, da steht halt was, dann lese ich das, dann denke ich, ah ja, okay, alles klar. Dann gucke ich mir jetzt vielleicht nicht noch 5 andere Quellen an, ob da was anderes steht, je nachdem, was es geht. So, wenn ich ein Pfannkuchenrezept suche, dann steht dann halt, ich brauche 2 Eier, das. Da gucke ich nicht noch, ist es wirklich so, sondern ich mache es dann einfach.
Genau,
ne?
Es gibt natürlich unterschiedliche Arten. Du kannst ja schnell erfassen, ob das jetzt irgendwie stimmen kann von der Quelle so, aber bei gewissen anderen Dingen halt nicht. Und was ich zum Beispiel auch sehr viel im HR-Bereich sehe, ist, dass gerne auch so Benchmarks rund um Daten von ChatGPT genutzt werden. Da kann ich nur sagen, guckt euch die Quellen an. Also ich meine, gut, mein wirklich Ursprung ganz am Anfang, wo ich herkomme, ist Journalismus. Das liegt bei mir irgendwie so drin.
Ja, gut.
Aber das ist definitiv eine Sache, da dürfen wir nicht aufhören, mit das zu machen und das auch zu hinterfragen.
Naja, man sollte halt den gesunden Menschenverstand halt jetzt nicht unbedingt komplett ausschalten.
Ja, weil ich meine, also es wird ja viel darüber gesprochen, dass man sagt, KI ist so der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin. Es wird ja viel gesagt, aber da denke ich mir auch so, cool, aber du würdest ja, wenn du jetzt irgendwie einen Junior, sag ich mal, einstellst und onboardest, auch die Arbeit dir nochmal anschauen,
genau,
hinterfragen.
Genau, das ist ja der Punkt. Ich würde ja trotzdem die Sachen nachkontrollieren,
genau.
Je nachdem. Also natürlich ist es alles auch ein Lernprozess, ne, und haben wir ja auch schon oft irgendwie gehört, dass, ne, auch bei dem Thema KI, wie nutze ich die KI, das natürlich auch lernt. Ne, hast du ja eben auch schon gesagt. Aber trotzdem muss ich halt immer hinten dran stehen und sagen, hey, ich kontrolliere es einfach nochmal.
Ja,
so.
Ja.
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen in die Praxis gehen. Viele fragen sich vielleicht jetzt auch, die das hören, wie starten wir denn jetzt konkret? Also was sind denn die ersten Schritte, um das Thema People, Product und KI ins eigene Unternehmen zu bringen, auch wenn man vielleicht kein Tech-Konzern ist?
Also ich glaube, ein interessanter oder wichtiger Schritt ist immer zu schauen, wie arbeitet man eigentlich gerade. Also ich meine, ich weiß, es ist so ein bisschen ausgelutscht, aber so wirklich mal eine Ist-Analyse. Also wie ist mein HR-Team aufgestellt? Sind wir eher die klassischen Generalisten? Sind wir vielleicht schon ein spezialisiertes Team? Und was macht für uns auch Sinn? Ich glaube nicht, dass es für jedes Unternehmen Sinn macht, ein spezialisiertes HR-Team zu haben.
Ja.
Weil manche Unternehmen sind einfach auch alleine schon von der Unternehmensgröße und was sie halt für ein HR brauchen. Da reicht es, wenn du 2 Top-Personen hast, die eher generalistisch unterwegs sind und Payroll vielleicht noch geoutsourced haben und dann sich wirklich über Operations, Business Partnering und Recruiting Gedanken machen als Generalisten.
Ja.
Aber bei einer gewissen Unternehmensgröße oder auch bei einer gewissen zum Beispiel auch Wachstumsstrategie oder auch Entwicklungsstrategie bei Talenten ist es schon meiner Meinung nach gut, dass man sich auch spezialisiert aufstellt. Und dann wären halt wirklich die Steps, die ich gehen würde, zum einen zu schauen, was für spezialisierte Felder brauche ich.
Mhm.
Wenn ich jetzt irgendwie immer weiß, ich werde wachsen in den nächsten Jahren, ne? Also auch da vielleicht nochmal zwischendrin gesagt, es ist ja auch keine Entscheidung, die HR alleine trifft.
Ja.
Also im besten Fall ist HR und People direkt an die Unternehmensstrategie geknüpft. Anders geht das nicht. Es wird häufig noch oft separat voneinander betrachtet.
Ja.
Aber eine gute HR-Strategie ist eigentlich auch nur der Spiegel der Unternehmensstrategie in Gänze, weil dafür brauchst du nun mal die Menschen.
Ja.
Und deswegen ist da ja schon die erste Frage, was ist die Unternehmensstrategie, wo entwickelt sich das Unternehmen hin und welchen Part davon nimmt HR ein? Und dann kann ich ja schon sehen, haben wir halt hier irgendwie gerade einen Wachstumscase, ist es gerade, dass wir unsere Talente upskillen müssen. Das machen gerade sehr, sehr viele Corporates beispielsweise, gerade wegen AI auch, also wegen KI. Sich wirklich die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich in meinem HR-Team, um sicherzustellen, dass meine Mitarbeitenden geschult werden und so KI-ready gemacht werden, wie man immer so schön sagt.
Großes Thema, ja.
Ne, also immer von der Strategie, Unternehmensstrategie ausgehend schauen, was brauche ich eigentlich gerade im HR, welche Spezialisierungsfelder sind es? Und das wären so die ersten Steps, die ich angehen würde.
Was sind denn deine 3 wichtigsten Tipps für Unternehmen, die HR mehr eben wie ein Produkt sehen, denken, hören, wie auch immer wollen und KI dafür sinnvoll einsetzen möchten?
Also was mir sofort in den Kopf kommt, und das hören vielleicht HR und People-Verantwortliche nicht unbedingt gerne, ist, dass ich sage, fangt damit an, euch wirklich ganz kritisch zu hinterfragen. Mhm. Was ich damit meine ist, und das ist nicht leicht, ich kenne das auch aus der aus dem Gründerdasein und der Produktentwicklung auch selber, wir müssen auch immer jeden Tag uns stark kritisieren und hinterfragen, um besser zu werden. Aber bei HR ist es, glaube ich, sehr, sehr relevant, wirklich erstmal von einem realistischen Status quo auszugehen, wo HR in der Organisation gerade steht.
Ja.
Das kann man als HR-Führungskraft vielleicht mal alleine machen, das kann man aber auch in einem Team machen, wenn es ein tolles Team ist, weil ich glaube, alles steht und fällt damit, ob HR wirklich Teil des Boards ist. Also ne, ist es jetzt zum Beispiel schon im C-Level, kommt auch immer auf die Unternehmensgröße darauf an, wann es Sinn macht, aber auch wenn es nicht im C-Level ist, ist es direkt verankert mit der Geschäftsführung, also mit dem CEO. Ich würde sagen, so eine kleine Red Flag, die ich in den letzten Jahren lernen durfte, ist die Reporting Line, die HR hat. Mhm. Weil ich habe immer wieder auch gehört, es gibt auch Reporting Line zu CFO, also zu den Finanzchefs in der Organisation. Und es ist schon ein starkes Muster erkennbar, dass gerade die HR-Teams, die an den Finanzchef oder Chefin reporten, nicht unbedingt da sind, wo sie sein wollen, wenn es darum geht, wie sie ja, Produkte entwickeln oder auch Budget bekommen. Also da ist wirklich die Frage, ist da die Reporting-Line direkt CEO? Dann kannst du davon ausgehen, es ist ein strategisches Thema und People wird auch als Gesamtstrategie gesehen. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man im HR-Team wirklich erstmal an dieser Mindset-Arbeit anknüpft und sagt, was brauchen wir hier eigentlich gerade innerhalb des Teams, dass auch eine gewisse technologische Veränderung auch überhaupt angenommen wird. Weil ich glaube, und da spreche ich auch nur das aus, was mir halt CHROs immer wieder auch im Podcast sagen, der treibende Faktor für Veränderungen ist, dass die Menschen diese Veränderungen mitgehen wollen.
Klar.
Und da ist aber auch eine Riesenchance für HR, ne? Weil das sind die Besten, die das können. Also es gibt meiner Meinung nach im Unternehmen niemand, der besser dafür sorgen kann, dass Menschen in einem Unternehmen mitgenommen werden, um Transformationen voranzutragen.
Ja, im Endeffekt schon.
Sie müssen halt nur halt auch bei sich im Team das genauso denken und machen.
Ja.
Machen aber auch schon viele, ne? Also das wäre auf jeden Fall so ein zweiter Rat. Und der dritte Rat ist, wirklich viel auszuprobieren. Also, ich meine, wenn wir uns hier mal umschauen auf eurer tollen Messe, dann sehen wir hier unfassbar viele Anbieter und Tools. Und ich sehe aber, dass es häufig noch gar nicht so ganz normal eigentlich ist, für HR mit vielen unterschiedlichen Tools zu arbeiten. Mhm. Wenn ich mich jetzt im Produkt oder in der IT bei uns umschaue, dann ist das total normal, dass man sich für alles mögliche Tools anschaut, weil man sagt, Tools können es wesentlich effizienter lösen. Und dann mache ich das lieber halt über eine Subscription, dass ich pro Jahr, pro Monat zahle. Und dann habe ich eine gewisse Dienstleistung oder einen Teilbereich, der abgedeckt wird. Im HR hast du so die Must-Haves, wie so ein HRS-System und ein Recruiting-System, also überall da, wo Daten gepflegt werden. Aber ich finde, es wird noch wirklich auch wenig mit Tool-Lösungen gearbeitet. Ich weiß, dass es unter anderem daran liegt, dass HR oft mit Budgetierung einfach Herausforderungen hat. Aber da ist wieder das Thema, nutzt die Daten, pitcht die vernünftig. Und dann kann man auch ganz anders argumentativ in einem Board vorgehen und sagen, dieses Tool, damit erwarten wir übrigens den Return on Invest und es macht für uns gerade Sinn, weil wir sehen das und das und das in den Daten.
Ja.
Und da wirklich auch so ein bisschen mehr so Try and Error zu haben und ein bisschen mehr Lust auch darauf zu bekommen, einfach mal neue Tools auszuprobieren im AI genauso. Ne? Also bei uns im Team, wir nutzen wirklich teilweise im 2-Wochen-Rhythmus neue AI-Tools.
Ja, krass.
Also ob es jetzt in der Content Creation ist, beim HR Weekly, oder auch in der Produktentwicklung und IT, wo auch sehr, sehr viel passiert. Und das ist bei uns ein Must. Also wenn ich nicht weiß, was auf dem Markt abgeht.
Das sind manchmal aber so Kleinigkeiten, wo man dann eigentlich, wenn man, also ne, wenn du mir das jetzt erzählst und ich denke drüber nach, dann gehst du so, hey, das macht eigentlich total Sinn. Weil ich ja dann einfach nochmal eine größere Range bekomme oder dann sehe, okay, das hat jetzt in dem Tool, war das zwar cool, aber in dem nächsten, das bringt mich dann doch nochmal irgendwie in dem Kern irgendwie weiter.
Ja, absolut.
Also es ist eigentlich voll der kleine Ding, aber der Effekt dahinter ist eigentlich relativ groß.
Also wir haben zum Beispiel auch für die HR Weekly Video Podcast, beziehungsweise auch für die Video Creation, haben wir auch sehr, sehr viele Tools ausprobiert, die einfach auch, du kennst ja diese Tools, wo dann unten so Captions sind und einfach geschnitten wird und so. Du, ich glaube, wir haben da in Gänze wahrscheinlich so 10 bis 12 unterschiedliche Tools ausprobiert.
Crazy.
Einfach, weil wir am Ende für unseren Fit auch das Richtige wollten. Und ich meine, am Ende ist es ja nicht wie ein HRS-System. Es ist ja keine riesen Implementierungen. Es sind halt teilweise kleine Tools, die es aber halt für den HR-Sektor genauso gibt, ja?
Absolut.
Also, und selbst wenn nicht, auch da einfach immer wieder auch in Gesprächen mit diesen Anbietern zu gehen, um auch immer wieder zu gucken, okay, wo in der Roadmap stehen die jetzt eigentlich gerade? Was sind eigentlich die Neuerungen? Welche großen Prozesse oder Teilprozesse kann ich auch gerade damit automatisieren?
Ja.
Weil, ja, wir reden ganz, ganz viel über AI und es gibt auch mit Sicherheit auch in Zukunft richtig tolle AI-Cases im HR. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, sind wir in teilweise Digitalisierungsprozessen noch nicht mal da, wo wir sein sollten.
Das stimmt, ja.
Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, AI und Automatisierung ist nicht unbedingt das Gleiche. Also wir reden teilweise von Automatisierungsprozessen, wo man heute einfach im Hype des Trends irgendwie sagt, ist ein AI-Case. Aber ist es de facto nicht. Also es ist kein AI-Case, wenn ich am Ende irgendwie einen Kalender-Invite rausschicke und dadurch dann eine Eintragung in meinem Google-Kalender oder mit Google oder Teams habe oder was auch immer.
Ja.
Also da muss man auch mal so ein bisschen nochmal raufschauen, so was ist jetzt wirklich AI und was ist gute Prozessautomatisierung, die in jedem Fall super relevant ist.
Absolut. Ich würde mit dir gerne zum Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft werfen.
Oh ja.
Wie siehst du denn die Rolle von People, Product und KI in den nächsten 5 Jahren?
5 Jahre, wow. Finde ich immer sehr schwierig, muss ich sagen, mittlerweile, weil wenn ich mir teilweise überlege, was irgendwie...
Vor 5 Jahren war.
KI, ja, also...
Ist manchmal, ja, ich weiß, was du
weißt,
meinst.
Was ich meine? Also ich denke, ich versuche immer eher so in Quartalsschritten zu denken. So, wo genau, was macht OpenAI wohl im nächsten Monat? Nee, aber ich verstehe natürlich, wo du hin willst. Machen wir einfach mal das Gedankenexperiment. Also in 5 Jahren... glaube ich, das ist HR, was wir heute sehen, nicht mehr. Damit fängt schon mal an.
Sondern?
Ich sehe wirklich ich habe so eine Abteilung vor mir, die so sehr zentral in einem Unternehmen platziert ist und nicht wie heute irgendwie so im Nebenraum neben Finance und Legal, sondern super, super zentral, so als Herzstück. Und da sind Menschen, die nicht alle klassisch aus dem HR kommen.
Mhm.
Also ich sehe sogar sehr, sehr viele Menschen, die eher auch aus Produktmanagement-Skills herkommen, wie zum Beispiel aus der Beratung oder so. Und ich sehe auch viele Leute, die auch aus dem Analytics kommen.
Mhm.
Also weil auch das ist ein sehr, sehr relevanter Punkt. Und dann sehe ich, dass ein großer Teil von den manuellen Prozessen der operativen Arbeit wirklich durch KI und auch Automatisierung abgedeckt wird und es da dann halt aber trotzdem noch wenige Menschen gibt, die ja wirklich mit der KI gemeinsam arbeiten. Und die Fragen, die in so einem HR-Team gestellt werden oder einem People Product, fangen wir mal damit an. Wahrscheinlich heißt es doch einfach People Product und nicht mehr HR. Wäre ja auch interessant.
Und da müssen wir die Messe umbenennen.
Ich mein Podcast
Problem.
Auch.
Kein Problem, stimmt.
Aber sagen wir jetzt mal, es ist so das People Product Team. Dann sind es Fragen, die sich ganz viel darum drehen, welche Produkte noch eher dazu führen, seien es die Produkte nach außen, wie die Kultur und das Employer Branding oder die Produkte nach innen, Weiterentwicklung, Gesundheit und Co., wie die immer besser werden können, damit die Menschen in den Organisationen einfach wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und das aber Hand in Hand mit der Business-Strategie immer. Das ist so die Welt, die ich sehe und auch mitgestalten werde.
Cool. Eine Ergänzung dazu, was mir in dem Zuge einfällt, ist, oder was ich dann so ein bisschen frage, ist, wir haben ja jetzt schon in Unternehmen verschiedene Abteilungen. So, ne? Oder ne, bei uns, bei Zukunft Personal ist es ja auch so. Natürlich macht hier nicht jeder alles, sondern ne, wir haben die sich um die Orga kümmern, um die Technik, Marketing, ne? Aber und da, ich sag mal, jetzt hier bei mir im Marketing ist es ja auch so, dass da es ja auch Untergruppierungen gibt. Mhm. Ne? Also die Grafik, dann die Webseitenleute, die für digital. Ist es aber nicht genau der Ansatz, der dann eigentlich auch bei HR dann dahinter steckt?
Ja, ich sehe da viel von. Also ich finde deswegen ja auch dieses Adaptieren vom Marketing auf HR total sinnvoll. Ja. Also genau so mit natürlich aber doch nochmal anderen Skillsets, weil es wird ja mal auch immer noch sowas geben wie Arbeitsschutzgesetz und Co. Also muss man sich auch mal auskennen. Oder auch Betriebsräte und alles halt andere. Aber genau so sehe ich die Arbeit auch. Aber stimmt, Vanessa, du hast ja vollkommen recht, du kommst ja auch aus dem Marketing. Was sind denn deine Tipps als Marketer-Expert? Weil ich glaube, dass man viele davon adaptieren kann, auch für den HR-Bereich.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Sache ist, das, was wir oder viel auch merken, jetzt auch in der Bewerbung von der Veranstaltung, ist zum einen natürlich das Thema Daten, sind wir wieder. Ne? Also je besser meine Datenbasis sozusagen ist, desto zielorientierter kann ich natürlich auch die Leute ansprechen. Also ich sage mal, die Basics, dass jemand die richtige Mailadresse irgendwie hat, ja, und da irgendwie nichts drin ist, ist jetzt eine Sache. Aber je mehr Daten ich von dieser Person auch habe, also was auch Interessen angeht, desto zielgerichteter kann ich halt auch mein Marketing ausrichten und muss halt eben nicht, ne, mit der berühmten Gießkanne einmal drüber gehen.
Dann wird es teuer halt auch, ne?
Es wird teuer und vor allem ist halt auch die Sache, wie viele E-Mails kriegst du in der Woche, am Tag, in einer Stunde? Super viel. So, wenn du dann aber irgendwie dann von uns noch gefühlt die Zwölfte dann irgendwann, ja, bekommst, mit Infos, die dich aber vielleicht gar nicht interessieren, dann sagst du irgendwann so, na, bestelle ich vielleicht ab.
Ja.
So, wenn ich aber genau zielgerichtet auf das eingehe, was du hören willst oder was du sehen willst, dann sagst du, ja, okay, das gucke ich mir mal an, dann gehe ich auf die Veranstaltung. Und ich glaube, da sind so Synergien, wo man sagen kann, genau das ist ja das, was HR dann im Endeffekt ja auch machen muss, wo wir ganz am Anfang hatten. Ne? Wenn wir uns angucken, wie sind die Mitarbeiter, was sind die Bedürfnisse? Und genau das Gleiche haben wir ja im Marketing.
Exakt das,
jetzt ganz spezifisch bei Messe eben auch. So. Und natürlich gucken wir auch, wie setzen wir das Potenzial, das wir haben, richtig ein? Wie gehen wir mit Ressource Geld sozusagen irgendwie um?
Aber, und das ist ja auch ein wichtig, ich finde es auch einen super spannenden Punkt, den du da ansprichst, weil auch so diese Individualisierung in der Ansprache wird auch für HR-Teams immer relevanter.
Klar.
Weil die haben ja genau das Gleiche. Wenn du eine Company irgendwie mit 2.000, 5.000, 10.000 Mitarbeitern hast, dann hast du dann eine super, im besten Fall sehr viel Diversität. Und
ja,
nicht jeder fühlt sich gleich angesprochen von irgendeiner Initiative oder von irgendeinem Angebot.
Nee, natürlich.
Das ist eine Sache, wo viele HRler heute daran arbeiten. Ne? Wie kann ich die Angebote noch individueller machen? Was du gesagt hast mit, wie fühle ich mich angesprochen?
Genau. Und das ist
genau das Gleiche.
Genau das ist halt dieser Punkt.
Ja.
Ne? Wenn du sagst, hey, mich interessieren halt die Daten irgendwie, das Thema Daten so rum oder die ganzen Operations-Themen etc. So, dann versuche ich dir natürlich genau das zu geben, dass du sagst, ja, den Newsletter abonniere ich, auf die Messe will ich. So, aber gespiegelt auf HR, wenn du jetzt sagst, okay, mit dem Thema, weiß ich nicht, alles was mit, schwierig.
Naja, sagen wir jetzt mal irgendwie, du kannst jetzt nicht sagen, dass du so ein Workshop für Burnout-Prävention, dass das gerade,
genau,
für jeden gerade das Richtige ist, geht,
genau,
einfach nicht.
Genau,
ja.
Aber wenn du halt weißt, okay, ich habe die Zielgruppe,
ja,
dafür, dann spreche ich die halt oder die, ne, aufgrund von Fehltagen, wie auch immer, oder krankheitsbedingten,
ja,
Vorgeschichten, dann kann ich genau die Zielgruppen gerichtet halt darauf auch hinbringen.
Exakt.
Natürlich macht es immer mal wieder Sinn, in regelmäßigen Abständen einen Überblick zu geben. Ja, das versuchen wir ja auch, weil natürlich ändern sich ja auch gewisse Themen oder du sagst dann irgendwann, hey, guck mal, Fehlzeiten, Corporate Health, das interessiert mich jetzt auch noch. Das kann ich natürlich erstmal nicht wissen, aber wenn ich dir ab und zu mal diese Information gebe und zeige, hey, guck mal, das gibt's auch, dann sagst du vielleicht irgendwann, ja, jetzt ist es vielleicht doch irgendwie relevant für mich. Und ich,
absolut,
glaube, das ist so der Punkt, wo man hinkommen muss, zu sagen, ich gebe dann immer mal wieder auch Themen mit rein, vielleicht die relevant sein können.
Also, und auch das Testing, was dahinter steht. Ne? Also
klar,
bei dir merkt man es, es ist halt bei dir halt verankert. Ne? Es ist halt so dein Daily Doing.
Ja.
Ne? Und genau das, weil du mich auch gefragt hast, so, wo sind da vielleicht auch Stolpersteine aktuell,
ja,
noch? Ich glaube, es ist halt noch nicht bei allen HR-Teams dieses Daily Doing.
Ja.
Sondern Daily Doing ist halt, mich fragt irgendjemand nach irgendeiner Kennzahl und ich suche sie aus meinem HRS raus und reporte sie.
Ja.
Und mache das Ganze monatlich, quartalsweise auch nochmal.
Ja.
Aber die Daten dann wirklich zu nutzen, um zu schauen, gibt es gewisse Ansprachen vielleicht, die besser funktionieren als andere? Oder sehen wir auch eine klassisch Maßnahme und Veränderung in den Kennzahlen, also auch so ein Maßnahmen-Tracking.
Ja.
Ich meine, wie viele HR-Teams haben Struggle damit, dass sie irgendeine Maßnahme, also ein Tool zum Beispiel, implementieren und dann wird es irgendwie ein Jahr später gecuttet, weil die Geschäftsführung sagt, ja, es hat doch gar nichts gebracht. Einfach, weil es gar nicht nachgehalten werden konnte, dass es wirklich,
ja,
auch Effekte hat auf zum Beispiel Gesundheit von Mitarbeitern.
Absolut.
Und deswegen sehr spannend, dass du auch da mal deine Einblicke gegeben hast, weil genau so, denke ich, wird sich das bei HR auch,
ja,
entwickeln.
Aber es ist ja genau das, was du sagst. Also gerade diese Synergie HR-Marketing, so, ne, was, ich glaube, da kann man relativ viel voneinander,
ja,
auf jeden Fall noch lernen. Liebe Katharina, Wir sind tatsächlich am Ende. Vielen Dank, dass du erneut da warst, darf man ja sagen. Ja. Ich hatte die Ehre, dich letztes Jahr hier eigentlich fast die gleiche Stelle schon mal mit dir zu sprechen. Ich finde es wirklich spannend, deine Perspektive auf die HR-Welt, auf dieses Thema People Product. Ich glaube, da können wir noch viel irgendwie drüber lernen, werden wir auch noch viel drüber sprechen in den nächsten 5 Jahren.
Also du willst jetzt, du sagst jetzt mir damit aber auch, in den nächsten 5 Jahren sehen wir uns jedes Jahr einmal.
Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Sehr schön.
Ansonsten, alle Informationen zur Folge findet ihr in den Captions unten in den Shownotes, auch die Kontaktmöglichkeiten zu dir noch. Mein Tipp, hört den HR Weekly Podcast. Er ist wirklich toll.
Danke dir.
Mit wirklich tollen, spannenden Gästen und Gästinnen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wenn ihr eine Frage habt, stellt sie gerne. Könnt Katharina auch gerne persönlich irgendwie sprechen oder anschreiben. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank, weil traditionsgemäß haben bei uns die in Anführungszeichen letzten Worte immer der Gast.
Ich habe auch zu danken, Vanessa. Es war wie immer sehr schön. Und ein kleiner Fun-Fact, wir sind ja heute in so einem süßen Tiny-House hier.
Ja.
Und ich habe mir fest vorgenommen, im November mal so in so einem Tiny-House zu übernachten. Und das ist, inspiriert mich total, das wirklich
jetzt zu machen. Ich gebe dir gerne die Kontaktdaten weiter.
Aber ich habe, glaube ich, in der Zeit keine Lust, Podcast-Aufnahmen da drin zu machen. Ich will einfach entspannen. Aber so mit dieser View hier und so, ne, stell dir vor, wir sind jetzt hier irgendwo schön an einem Feld oder einem Wald. Genauso möchte ich das haben. Also vielen Dank auch für deine Zeit und dass ich nochmal hier bei euch sein durfte.
Vielen Dank.